SR1 Abendrot.
Ich bin Thomas Marx und heute Abend will ich was von Willi wissen. Der Reporter, Moderator und Welterforscher Willi Weitzel ist mein Gast. Ihr kennt ihn aus der Serie Willi will's wissen. Und wer ihn nicht kennt, wird es trotzdem Spaß haben. Der Abendrot-Talk mit Willi Weitzel jetzt. Ich bin Thomas Marx und bei mir im Abendrot-Talk ist jetzt der immer alles wissen will. Willi will's wissen, das war seine erfolgreiche Show, aber es gab und gibt noch viel mehr zu erfahren und zu erzählen über den Willi. Herzlich willkommen, Willi Weitzel.
Hallo, guten Abend zusammen.
Und viele sind jetzt schon erstaunt, ey, der heißt gar nicht mit Nachnamen will's wissen.
Ja, Kinder denken das tatsächlich manchmal. Bist du wirklich der will's wissen? Nein, ich bin der Weitzel, ich bin der Willi Weitzel. Und das W spielt eine Rolle in meinem Leben.
Du hast Fans von Kleinkind bis Opa. Ich soll dir übrigens einen schönen Gruß ausrichten von allen, die hier bei S1 arbeiten. Einfach nur so, weil du es bist. Ich weiß auch nicht.
Oh, toll. Also Wahnsinn. Ich fühle mich jetzt schon wie zu Hause. Dankeschön.
Wie machst du das?
Einfach lächeln. Das ist Augen zu und lächeln. Ich habe keine Ahnung. Ich danke dem lieben Gott, der mir ein Talent in die Wiege gelegt hat. Und ich habe die Möglichkeit bekommen, dadurch, dass mir, glaube ich, diese Sendung Willi will's wissen auch auf den Lebensweg gelegt worden ist, dieses Talent auszuleben und auch in anderen Formaten das Gleiche zu tun.
Dein Lebenslauf beginnt mit der Überschrift Willi Weitzel, Reporter, Moderator, Welterforscher. Du bist alles in einem. Ja. War das der Plan?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich hatte eigentlich keinen Plan. Der Plan war, den Edeka-Laden meiner Eltern zu übernehmen. Und dann kam aber alles irgendwie ganz anders. Und ja, also Willi will's wissen, war so das erste große Medienprojekt, was mich erreicht hat. Und dann irgendwann war mal die Luft draußen. Ich habe nach einer Auszeit gesucht und also nach vielen, vielen Jahren von Willi will's wissen, muss ich sagen. Und dann kam dieser Welterforscher auf den Plan, weil ich einfach, mich hat das Abenteuer gerufen und dann habe ich gedacht, Welterforscher, wow, das ist ein Job. Abenteurer, richtig. Wer kann das behaupten, von Beruf Abenteurer zu sein? Und das war dann wie ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist.
Könntest du dir auch vorstellen, das so rein wissenschaftlich zu machen, ohne Zuschauer und Kameras?
So nur für mich zu genießen? Hm? Ja, also ich glaube schon. Also ich mach viele Sachen wirklich nicht darum, weil ich irgendwelche Leute beeindrucken will, sondern ich möchte in erster Linie mich selbst beeindrucken. Dann, ich bin natürlich aber auch ein Reporter mit Leidenschaft, der es liebt, darüber zu berichten und dann gerade mit meiner Show Willis wilde Wege auf der Bühne zu stehen und sagen, Leute, und jetzt erzähle ich euch eine Geschichte, die ich erlebt habe, wie ich durch den Ammersee geschwommen bin und ich sage euch eins, ich habe es doch überlebt. Oder irgendwie so, aber zuvor steht wirklich das, dass ich mich selbst beeindrucken muss.
Gibt es Leute, die dich auf der Straße nach irgendwas fragen, anstatt Autogramm?
Ja, peinlich ist es dann, wenn sie irgendwie, wie war das nochmal? Wie viel Müll kommt nochmal pro Kopf in Deutschland zusammen? Sag ich, Leute, das haben wir 2001 gedreht, aber es ist durch Zufall dann am Vortag wiederholt worden und das weiß ich dann leider nicht mehr.
Datenbank.
Aber ich kann immer so ein bisschen mitreden überall.
Aktuell bist du unterwegs mit einem Programm, das heißt Willis wilde Wege. Am 18. Februar bist du auch in Saarbrücken damit.
Ja.
Weißt du schon was über das Saarland? Kennst du das Saarland?
Bestens. Ich habe schreckliche Erinnerungen an Saarland. Nein, die im Nachhinein schrecklich schön sind, muss man sagen. Wir haben da unter anderem eine Folge für Willi will's wissen gedreht bei dem Porzellanhersteller. Wie heißt der jetzt nochmal? Komm jetzt nicht drauf.
Milroy und Boch. Ja, wahrscheinlich.
Ja, aber ich habe es jetzt extra nicht gesagt, weil ich gedacht habe, das sagt man jetzt nicht mehr. Aber da war ich, aber du hast es viel schöner ausgesprochen, als ich es aussprechen hätte können. Naja, auf jeden Fall schrecklich schön oder schrecklich ist deswegen die Erinnerung, weil wir damals so eine Abmoderation der Sendung geplant hatten und ich mir bei irgendeinem Chef das erbeten hatte, einen Porzellanthron, weil wir uns angeschaut haben, wie ein Klo gemacht wird, einen Porzellanthron zum Schluss in den Händen zu halten und während der Moderation dann das, dem ja aus Versehen aus den Händen gleitet und zerspringt. Ich sagte, oh ja, aber ein Ding, okay, aber das muss wirklich eins können wir machen, aber sie dürfen sich nicht versprechen und überhaupt und ich habe es natürlich versemmelt und dann, ach Gott, und dann stand ich da und musste dann erstmal kehren und dann haben wir nochmal ein zweites Klo gekriegt und dann hat es geklappt. Ich kann halt unter Druck nicht arbeiten.
In dem Zusammenhang in dem ganz andere.
Naja. Ja, also es ging jetzt nur um Moderation übers Klo.
Willis Wilde Wege, das ist deine neue Multimedia-Show, die gerade auf Tournee ist, am 18. Februar auch in Saarbrücken. Was sind deine wilden Wege?
Das sind ganz vielfältige Abenteuer, die ich mir selbst ausgedacht habe. Angefangen hat es eigentlich damit, dass ich mal eine lange Wanderung über die Alpen gemacht habe, von München nach Venedig, so quer wirklich durch das komplette Profil der Alpen.
Was man so macht.
Was man halt so macht,
ja, wenn man... Sonntagsmittags.
Wenn man, es ging in der Tat so los, dass ich eigentlich sonntagnachmittags, wo du es ansprichst, eigentlich nur die Isar hoch spaziert bin. Und an diesem Nachmittag ist aus diesem Spaziergang eine Wanderung geworden und ich bin 35 Kilometer gewandert und habe währenddessen immer am Horizont die Alpen gesehen, dort, wo die Isar entspringt, und habe mich dann gefragt, wo entspringt die eigentlich? Da müsste man ja hingehen. Habe diese Gedanken weiter gesponnen und habe gesagt, das wär's. Man müsste eigentlich wirklich mal quer durch die ganzen Alpen bis auf die andere Seite gehen und habe dann rausgefunden, da gibt es tatsächlich einen sogenannten Traumpfad von München nach Venedig und den bin ich dann ja relativ bald danach 4 Wochen am Stück gewandert. Und dann habe ich gesagt, super, du wirst Abenteurer. Habe dann probiert, andere Abenteuer zu machen, wie zum Beispiel mit einem Esel von Nazareth nach Bethlehem zu wandern, den Mont Blanc zu erklimmen, mit einem LKW nach Syrien zu fahren und ja, und das sind meine wilden Wege.
Ist das so typisch für dich, dass du irgendeine Idee hast, die dich nicht mehr loslässt, wo du dann denkst, das müsste man eigentlich mal machen, eigentlich bekloppt und dann musst du es machen, weil du es musst?
Ja, sagen wir mal positiv formuliert, leidenschaftlich, und ich wähle immer einen, das kommt aber aus meinem Naturell heraus, einen ganz naiven Ansatz. Und sagt zum Beispiel, das wäre eigentlich mal interessant, wie lange dauert es eigentlich heutzutage mit dem Esel von Nazareth nach Bethlehem, beziehungsweise wie lange dauert es überhaupt? Weil in der Weihnachtsgeschichte, da steht nichts davon. Und als wir die zu Hause gelesen haben, da hat meine Tochter gesagt, Papa, wie lange waren die denn unterwegs? Und ich so, oh, keine Ahnung. Und habe recherchiert im Internet und irgendwie hat es anscheinend noch keiner ausprobiert gehabt. Und dann habe ich mich in den Flieger gesetzt, bin mit dem Bus nach Nazareth und habe mir dort habe versucht, einen Esel zu kaufen. Und ich konnte mir einen ausleihen und bin dann losgezogen. Das sind 180 Kilometer, es ist gar nicht so unweit.
Geht eigentlich.
Ja.
Wie lange dauert's?
Also man wird zuerst mal mit dem ersten Esel an der ersten Grenze aufgehalten zum Westjordanland, nach Palästina rüber. Da dürfen mich keine Esel rüber. Deswegen hat mir den auch keiner verkauft. Ich habe mir dann in Westjordanland einen zweiten Esel gekauft. Der ist mir nach einer Woche im Jordantal in der Wüste abgehauen. Ich habe mir in Jericho einen neuen Esel besorgt. Bin dann mit Esel 3 nach knapp 2 Wochen in Bethlehem fix und fertig angekommen und konnte das aber immerhin meiner Tochter dann berichten, wie lange es dauert.
Kommt man dabei sowas nicht auch mal so in gefährliche Situationen? Also gefährlich nicht nur im Sinne von, sagen wir, das Wasser ausgeht, sondern auch so in ein politisch gefährliches Gebiet?
Ja, und das finde ich halt immer das Spannende, dass am Anfang ein naiver Gedanke steht und sagt, das müssen wir mal ausprobieren. Und egal, was man im Leben tut, man hat auf einmal Verantwortung. Verantwortung für ein Tier, Verantwortung für sich selbst. Man gerät tatsächlich zwischen die Fronten von den Israelis und Palästinensern. Und also es war, glaube ich, schon ein ab und zu sehr riskanter Weg. Ich bin froh, dass ich zum Schluss einfach lebendig wieder nach Hause gekehrt bin. So muss ich es tatsächlich sagen.
Ja, da sagt ja auch keiner, ey, da ist er. Der Willi will's wissen.
Nee.
Das eben. Kannst du daher vergessen.
Ne? Aber das finde ich halt auch die tolle Herausforderung für mich, wenn ich halt in fremden Ländern unterwegs bin, wo mich niemand kennt und ich mich sozusagen in die Herzen auch meiner Interviewpartner oder der Menschen überhaupt auch reinspielen muss. Und wenn das gelingt, dann bin ich besonders froh.
Jetzt bist du ja gar nicht allein. Du hast ja Familie. Macht das denn nicht vorsichtig?
Man wird dann tatsächlich so ein bisschen erwachsen, das muss ich schon sagen. Aber auf der anderen Seite muss ich zugeben, dass, also die Verantwortung, die ich da im Privaten trage, ich vergesse die in dem Moment dann, wenn ich mich auf einen wilden Weg begebe und einfach ja mein inneres Kind einfach auslebe. Ich glaube, wir haben das ja alle irgendwie in uns drin. Und wir Erwachsenen, wir sind immer so voll Disziplin. Gibt ja diese wissenschaftliche Untersuchung, dass Erwachsene irgendwie 18 Mal am Tag lachen, Kinder lachen 400 Mal. Und dass wir einfach zu ernst dem Leben begegnen. Und mir erlaubt einfach meine Arbeit als Willi, einfach dieses innere Kind von alleine zu lassen. Und dann vergesse ich alles drumherum.
Wir haben uns heute Abend ein bisschen musikalisch von der Leine gelassen und haben gesagt, ey Willi, such dir ein paar Songs aus. Das ist einer davon. Aus der Playlist von Willi Weitzel ist das Westernhagen mit Freiheit. Wieso hast du diesen Song ausgesucht, Willi?
Weil mir gesagt wurde, nimm Musik, die dich auch irgendwie repräsentiert. Und wenn wir jetzt das, was wir bis jetzt besprochen haben, ein bisschen so zusammenkriegen, dann würde ich sagen, würde ich vielleicht noch ergänzen zu meiner Wanderung von München nach Venedig über die Alpen, dass die zu einem Zeitpunkt in meinem Leben passiert ist, als ich unschlüssig war, wie es eigentlich weitergehen sollte. Denn oben auf dem Berg nach ungefähr 3,5 Wochen habe ich mir überlegt, meine Arbeit an Willi Wills Wissen zu beenden und diese Arbeit gegen Freiheit einzutauschen.
Du hast eine Auszeit von einem Jahr gehabt danach, ne?
Ja, mal so gesagt, ja, aber habe mich dann schwerpunktmäßig tatsächlich wirklich aufs Abenteurersein konzentriert. Das hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht, mir einfach Dinge auszusuchen, die ich erleben will und ja, dann nach und nach eine Multivisionsshow daraus aufzubauen.
Was hast du in einem Jahr gemacht, wo du öffentlich zumindest nichts gemacht hast?
Elternzeit hauptsächlich, tatsächlich, ja, genau. Mich um meine damals erstgeborene Tochter zu kümmern. Das war, glaube ich, so ein Schwerpunkt.
Brauchst du insgesamt so Auszeiten? Mal alleine sein?
Immer, immer. Also das tut mir unglaublich gut, einfach alleine zu sein und zu mir zu kommen. Ich habe das insbesondere, das war, glaube ich, auch diese 4 Wochen durch die Alpen, das war für mich die Zeit, in der ich am meisten Zeit mit mir selbst verbracht habe, in der ich fast jeden Abend alleine gegessen habe und ich das auch zu schätzen gelernt habe, mit mir zusammen glücklich zu sein. Ja, und daraus auch eine Energie zu ziehen. Ich erzähle dir jetzt nicht, dass ich damals auch den Sinn des Lebens verstanden habe auf dieser Wanderung, aber das wäre rahmensprengend.
Hast du das denn?
Ich glaube schon.
Also, aber da müssen wir nachher nochmal extra drüber reden. Ja. Kannst du auch alleine sein, ohne Abenteuer zu erleben?
Ja, also ich glaube, ich habe da so ein paar schlaue Bücher gelesen und da sagen immer alle, die am Ende ihres Lebens stehen, sagen wir ja, es war eigentlich völlig wurscht, ob ich noch diese Arbeit oder diesen Vertrag oder dieses Engagement übernommen habe. Das Wichtigste am Ende des Lebens ist, dass du dich daran erinnerst, wie damals doch das Kindergartenfest oder die Einschulung oder so kleine Termine im Leben deiner Kinder sind. Und daran orientiere ich mich. Und in der Tat, wenn man am Ende des Jahres so die Dinge zusammenzählt, die man erlebt hat, das haben jetzt auch gerade viele gemacht, dann stehen häufig, glaube ich, so die Familienangelegenheiten, die Urlaube und die Familienfeste viel weiter oben, als wenn man sagt, ah, da haben wir nochmal schön nochmal 5.000 Euro verdient. Das, ja, ich glaube, jeder weiß jetzt, was ich meine.
Ich war am Wochenende mit meinen Kindern als Sternsinger unterwegs. Wir haben Geld gesammelt für Kinder, die in Indien als Kinderarbeiter arbeiten müssen. Da sitzen tatsächlich 5-jährige Kinder einen 14-Stunden-Tag unter schwersten Bedingungen ab und haben keine Aussicht auf Schule, Freizeit oder später mal davon wegkommen. Willi Weitzel ist heute Abend mein Gast und er hat die Reportage für die Sternsinger-Aktion dieses Jahr gedreht. Eine herzzerreißende, echt bittere Reportage ist das geworden. Willi, du warst in Indien vor Ort, hast die Kaschemmen aufgespürt, wo diese armen Kinder mit ihren Eltern arbeiten müssen, um überhaupt überleben zu können, täglich. Wie war das denn für dich?
Ja, das ist ja fast schon echt ein investigativer Film geworden, weil wir da wirklich in die letzten Ecken von Slums in Indien gekrochen sind mit unserer Kamera und Kinder besucht haben, die uns Sachen erzählt haben, die wirklich, die stehen morgens auf, bevor die Sonne aufgeht, und setzen sich dann an so eine heiße Gasflamme und schmelzen Glasringe zusammen. Und du kommst da rein, es brennt dir in den Augen und in der Lunge. Und die Kinder arbeiten wirklich von früh morgens, machen dann irgendwann mittags mal eine Pause, haben dann überhaupt keinen Hunger, weil sie so bedröhnt sind von den Dämpfen, und arbeiten dann weiter. Und wenn du sie fragst, ja, bist du in der Schule? Nein. Was machst du? Was spielst du mit deinen Kindern, mit deinen Freunden? Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich bin immer am Arbeiten. Und das sind, das sind auch Dinge, die mich dann selbst umwerfen. Und also insbesondere jetzt gerade dieser Film in Indien, da bin ich schon ziemlich frustriert nach Hause gefahren. Und vielleicht, was ich eben zu Jack Johnson gemeint habe, das sind jetzt die Momente, wo mir dann auch die Leichtigkeit dann im Leben fehlt, weil da weiß man auch nicht, wie es weitergehen soll in unserer Welt. In Indien redet man von 60 Millionen arbeitenden Kindern, und ja, da möchte man eigentlich die ganzen Kinder mitnehmen und irgendwie befreien daraus, aber das kann man nicht, das ist nicht leistbar. Sehr frustrierende Erfahrungen als Journalist, und man merkt dann auch, dass man als Reporter da nicht mehr so diese journalistische Distanz halten kann, weil es einen menschlich einfach sehr beeindruckt.
Ja, da sitzt auch der Papa von dem Kind, sitzt daneben, macht die gleiche Arbeit eigentlich und erzählt darüber, dass er wahrscheinlich mit 40 stirbt an diesen giftigen Gasen, sieht sein Kind da sitzen. Und wie gehst du da raus? Weil du gehst ja weg. Du musst ja weggehen. Du kannst ja nicht die ganze Welt retten.
Ja, man muss dann einfach, also sagen wir es mal so, in dem konkreten Fall, ich bin echt nach Deutschland geflogen und hab mir gedacht, du Schwein, du lässt dir da einfach sitzen. Und ich habe an diesem Film gearbeitet, wochenlang, um diesen Film fertig zu kriegen, um diese Geschichte auch rüberzubringen, um dieses Elend vielleicht aber auch in einer verträglichen Dosierung für die Kinder, die es dann hier in Deutschland sehen sollen, zu erarbeiten. Weil wenn man den Kindern jetzt ganz brutal alles zeigt, dann kriegen die auch so eine ablehnende Haltung. Sie sind ja auch noch Lebensanfänger, kennen die ganze Welt noch nicht. Und trotzdem dürfen sie einen Einblick in eine schmutzige Seite unserer Welt bekommen. Und ich hatte das Glück, diesen Film Willi in Indien, den es bei YouTube zum Beispiel gibt, in einem Kino in Hamburg aufzuführen als Premiere. Und da waren dann 300-400 Sternsinger, und die waren so motiviert, diesen Film zu sehen, und haben dann gesagt, okay, das lohnt sich, wir gehen raus, wir sammeln Geld, weil wir müssen diesen Kindern helfen. Und das fand ich so gut und so beruhigend, und auch zum einen, was mich betrifft, erschreckend, weil ich gemerkt habe, ich war so ein typischer Erwachsener, der mit der Haltung zurückgekommen ist, es hilft ja eh nichts, das war schon immer so, und was soll man da machen, wir können nichts mehr machen. Und dann kommen dann die 10-Jährigen oder 12-Jährigen und Jugendlichen, die sich davon motivieren lassen. Und ich habe mich von denen auch anstecken lassen, habe gesagt, richtig, es hilft nichts in unserer Welt, wir müssen einfach was machen, nicht so viel nachdenken, sondern es einfach tun, auch wenn es naiv ist, auch wenn naiv vielleicht negativ besetzt ist, aber in dem Fall muss man es einfach machen und nicht so viel nachdenken.
Die Reportage heißt Willi in Indien. Gibt's auf YouTube, lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken. Der Film gibt dem Begriff Kinderarbeit im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht, oder vielmehr Gesichter. Solche Erklärdokus und so Abenteurer-Sendungen wie deine gab es ja schon ähnlich auch früher. Also ich habe als Kind mit meinem Papa die Dokuserie Länder, Menschen, Abenteuer geguckt. Kennst du die? Also sagt dir das was?
Vom Namen her. Mein Großvater hat mir von dieser Sendung berichtet.
Vielen Dank. Das ist natürlich sehr lieb. Dein Ansatz ist aber ein anderer. Der ist gar nicht so belehrend. Du hast immer das Geschick, dass du die Leute so mitnimmst, dass man dabei ist und dabei was erfährt und nichts erzählt kriegt.
Ja, also sagen wir es mal so. Ich bin ja im Zweifelsfall, wenn ich Filme drehe, nur ein Rädchen von vielen. Und der Regisseur, der schaut schon, dass ich so rüberkomme, wie er sich das vorstellt. Aber auf der anderen Seite, ja, ich habe halt eine Medienpädagogin, die hat es mal so ausgedrückt, dass der Willi, der hat irgendwie so ein dümmliches Gesicht, und der tut manchen Leuten einfach leid, und die reden dann so lange auf den ein, bis er irgendwie sagt, ah, jetzt hat er es verstanden. Und das war ziemlich uncharmant, muss ich sagen, aber vielleicht hat sie irgendwie auch recht gehabt. Ersetzt mir das Wort dümmliches Gesicht durch Fragezeichen in den Augen.
Sehr gut.
Dann klingt das sympathischer. Aber ja, vielleicht habe ich tatsächlich sowas Mitleiderregendes, sowohl bei den Zuschauern als auch bei meinen Interviewpartnern, dass alle irgendwie hängen bleiben und sagen, den lassen wir jetzt mal nicht in Ruhe und bleiben bei ihm, bis es geklärt ist.
Ich passe demnächst mal auf. Guck mir das mal genau an. Ja. Du hast mal deinen Papa gefragt, wollen wir quer durch den See bis ans andere Ufer schwimmen? Der See ist der Ammersee. Hört sich ein bisschen bekloppt an, du hast es aber tatsächlich gemacht.
Ja, also.
Und lebst noch, wie wir hören.
Ich lebe noch, zum Glück.
War es denn kalt?
Ja, also es war vor allem erstmal weit. Es ist irgendwie, also ich bin nicht längst, der ist längst, glaube ich, so 17 Kilometer lang. Ich habe gedacht, quer reicht mal durch und da war es so 5,5 Kilometer. Die Warnung meines Vaters war immer die, dass er Sorgen hatte. Er hat mir gesagt, das Ufer auf der anderen Seite, es sieht so nah aus, aber wenn du im Wasser bist, das zieht sich und dann gehen dir die Kräfte aus und dann kriegst du Krämpfe und sagen wir es mal so, seine ganzen Prophezeiungen, die sind dann auch eingetreten. Ich hab diese Stimme meines Vaters im Ohr, aber ich habe auch ein kleines Abenteuerteufelchen in meinem Ohr, das sagt, was soll's, du bist erwachsen, lass den Alten schwätzen, spring in den See und schwimm durch.
Mhm, und hast du schön Krämpfe gekriegt?
Natürlich. Was aber auch nur im Nachhinein wieder lustig war. Es war echt beängstigend und naja, ich habe es zum Schluss, ich war glaube ich 3,5 Stunden oder so unterwegs, hab's geschafft und war ziemlich glücklich und ziemlich unterkühlt, aber ich hab's geschafft, hab's meinem Vater mal gezeigt und erzähl diese Geschichte bei Willis wilde Wege, auch für, vor allem natürlich für Kinder und hab dann über die größte Panik, dass mich irgendwelche Eltern anrufen und sagen, mein Kind ist wegen dir in den See gehüpft und es ist immer noch unterwegs.
Solange es noch unterwegs ist, ist es gut. Ey. Hast du dich mal gefragt, wo dein Forscherdrang herkommt?
Ja, das, ich weiß es nicht. Ich hieß schon mein Opa, der hatte eine Haushaltshilfe, die immer gekocht hat, die Rosa. Und die hat schon mal gesagt, der ist ein alter Dippegucker, ein Topfgucker. Weil ich jeden Topf aufgemacht habe, geguckt, was da drin ist, was da drin ist, was da drin ist. Und auch so einen Hang immer dazu hatte, Dinge begreifen, also im wahrsten Sinne des Wortes auch anfassen und begreifen zu wollen. Ich beobachte das jetzt bei meinen Kindern wieder und finde das fantastisch, dass ich das irgendwie sehe, dass es da auch so Veranlagungen gibt, so jedes Ding aufzumachen und zu probieren und auch wenn es eklig ist und keine Ahnung, steckt einfach so in den Genen.
Wer hat denn deine Fragen als Kind beantwortet?
Peter Lustig.
Auch nicht schlecht.
Ich glaube schon, also meine Eltern hatten jetzt nicht so viel Zeit. Das war ja damals nicht so, dass man sich da so hingesetzt hat und Antworten geliefert hat. Ich war schon so ein fernsehbezogenes Kind, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass mir niemand so viele Antworten geliefert hat, sonst wäre ich ja nicht so originär neugierig mit 28 mit Willi will's Wissen losgezogen.
Hast du jemals Fragen gestellt, die du nicht rausgefunden hast oder wo es keine Antworten gibt?
Wir haben ja versucht, eine Sendung über Versicherungen zu machen.
Oh Gott.
Die eigentlich funktionieren. Ich glaube, theoretisch hätten wir es auch erklären können. Auf der anderen Seite haben wir es dann sein lassen. Also irgendwie sind wir dran gescheitert. Falls jemand von der Sendung mit der Maus zuhört, ihr könnt euch das ja gerne mal vor die Brust schnallen, das Thema.
Der offizielle Nachfolger von Peter Lustig.
Total toll und ich liebe immer noch Peter Lustig zu schauen. Vor allem, weil es für uns Erwachsene eine schöne Ausrede ist, sonntagmorgens Fernsehen zu schauen mit unseren Kindern.
In einer Latzhose.
Genau.
Nee, das wollen wir nicht sehen. Das ist
ja nur noch die Schlafanzughose meistens.
Du hast direkt mit deiner ersten Show 180 Folgen gemacht, Willi will's wissen. Das ist ein Mega-Hit, würde man sagen, wenn es Musik wäre. Hattest du denn damals, als es losging, auch nur irgendwie das Gefühl, dass das so erfolgreich werden würde?
Nee, ich habe am Anfang gesagt, Leute, ich schaue echt viel Fernsehen, aber das kommt echt total schräg rüber. Willi will's wissen, klingt irgendwie komisch und ja, und dann geht da so ein Reporter los. Und also ich habe das überhaupt nicht, ich hatte da kein Vertrauen rein. Und die Kollegen fanden das super, die auch fernseherfahreneren Kollegen. Und ja, tatsächlich, also irgendwann war es dann soweit, dass ich auf der Straße unterwegs war und Leute, ey, das ist doch der Willi. Und ich war total glücklich und bin da durch die Straßen geschwebt und habe immer auf mich selbst gezeigt. So, ja, ich bin es. Ich bin der aus dem Fernsehen. Irgendwann hat sich das mal dann gewendet, als es dann zu viel wurde, dass ich mir dann eine Strickmütze besorgt habe und eine Sonnenbrille, um heimlich irgendwo auch durchzuschlüpfen.
Du hast ja nach Willi will's wissen noch viele neue Projekte gemacht. Der Willi, der ist aber immer noch in unseren Köpfen. Wie ist das bei dir?
Also bei mir ist es tatsächlich so. Ich habe ja irgendwann mal wirklich die Handbremse gezogen und gesagt, pass auf, ich mache jetzt was Neues. Willi will's wissen gibt es ja immer noch. Das wird immer noch im Kinderkanal und ich glaube Sonntagnachmittags wiederholt und es läuft Samstag und Sonntagmorgens um 5.30 Uhr.
Ja.
Und ich behalte so eine gewisse Medienpräsenz. Und für mich ist Willi will's wissen wirklich das Geschenk meines beruflichen Lebens. Aber irgendwann habe ich dann gedacht, jetzt reicht's, denn mir wurde immer gesagt, Mensch, der Willi ist einfach so authentisch, das passt zu dem, der ist einfach genau so, wie er ist vor der Kamera, wie hinter der Kamera. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dann aufgehört habe, habe ich gemerkt, jetzt gibt es so eine gewisse Gefahr, dass du anfängst, den Willi zu spielen und nicht mehr der Willi zu sein. Und ich musste dann einfach mal, ja, angefangen mit dieser langen Wanderung über die Alpen, herausfinden, wer ich eigentlich bin und wer ich wieder authentisch sein kann. Und so hat sich dann dieses Abenteuerformat entwickelt und auch eine relativ lange Auszeit vom Fernsehen. Und jetzt vor ein paar Wochen haben mich jetzt wieder Kollegen eingefangen mit einer neuen Wissenssendung. Und ich fange jetzt, das kann man aber im Saarland nicht empfangen, das gibt's nur in Bayern, das ist im Bayerischen Rundfunk.
Das gibt's nur in Bayern. Jodis, das Internet strahlt doch bestimmt auch aus.
Ja, natürlich. Das läuft dann jeden Samstagabend jetzt um 19 Uhr ab dem 13. Januar im Bayerischen Rundfunk. Heißt gut zu wissen. Und ich glaube, das sollen eigentlich die anderen sagen. Die sollen es, man muss es anschauen. Das bin ich jetzt. Das bin ich, glaube ich, der da vor der Kamera steht.
Merken wir uns für den kommenden Samstagabend. Willi Weitzel mit neuer Show im Fernsehen. Da sehen wir dich wieder. Jetzt haben wir dich mal was länger gehört. Willi, das ist das Ende der Sendung, aber du hast dir noch ein Lied ausgesucht. Georg Danzer mit Weiße Pferde.
Ah, herrlich.
Ganz schön, das nochmal im Radio zu hören, aber wie kommst du darauf?
Naja, einfach diese Lebenslust, die in diesem Stück steckt und diese zum Teil exotischen Klänge und die Bilder, die er so einfach poetisch malt. So schön, kriege ich Gänsehaut.
Ach, Willi, Mensch. Wir wollten doch noch über den Sinn des Lebens reden, den du gefunden hast. Kriegen wir das noch hin? Jetzt?
Der kommt jetzt in diesem Stück. Denn Musik fängt ja bekanntlich da an, wo Worte ihre Grenze finden.
Fein. Der Sinn des Lebens nach Georg Danzer. Hören wir jetzt. Wir sehen uns in Saarbrücken am Sonntag, 18. Februar, nachmittags um 3 in der Kongresshalle Saarbrücken mit deiner Show Willis wilde Wege. Bis dahin, mach's gut. Schön, dass du Zeit für uns gehabt hast.
Wiedersehen, wiederhören.
SR1.